Und jetzt wollen wir zur Psalmlesung aufstehen und unseren Gott ehren. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie da lagen und ihnen niemand half, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus der Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Amen.
Einen Teil des Predigtextes haben wir schon miteinander gelesen, gehört, gebetet und wollen die Fortsetzung hören aus Psalm 107 von Vers 17 an. Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war, und er sie zum erwünschten Lande brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Er machte Bäche trocken und ließ Wasserquellen versiegen, dass fruchtbares Land zur Salzwüste wurde wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Er machte das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Lande Wasserquellen und ließ die Hungrigen dort bleiben, dass sie eine Stadt bauten, in der sie wohnen konnten, und Äcker besäten und Weinberge pflanzten, die jährlich Früchte trugen. Und er segnete sie, dass sie sich sehr mehrten, und gab ihnen viel Vieh. Aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt von der Last des Unglücks und des Kummers. Er schüttete Verachtung aus auf die Fürsten und ließ sie irren in der Wüste, wo kein Weg ist. Aber die Armen schützte er vor Elend und mehrte ihr Geschlecht wie eine Herde. Das werden die Frommen sehen und sich freuen, und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden. Wer ist weise und behält dies? der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Jesus Christus, so stehen wir vor dir und können dich nur ehren und dich anbeten und deinen Namen groß machen und können nur staunen über dem, was du an uns und an den vielen anderen tust und schon getan hast. Wir danken dir, dass wir dich sehen dürfen in der Geschichte deines Volkes Israel und an denen, an denen du dich offenbart hast, in unterschiedlichster Weise. Wir danken dir von Herzen, dass wir das wissen und glauben und sehen dürfen, dass du über allem der Herr bist, der alles in seiner Hand hat, der alles regiert, der über allem Regie führt, im Großen wie im Kleinen und auch in unserem kleinen Leben. Wir danken dir, dass wir dir unser Leben in die Hand legen dürfen und wissen, du machst etwas Gutes daraus, zu unserem Heil und zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, wenn wir auch sonst nichts mehr vertrauen, dass du da bist als der Herr in unserem Leben, dass du unser Gott und unser Vater bist, dass wir wissen, wir sind immer von dir umgeben, von allen Seiten und immer in deiner Hand. Und wir vertrauen dir, wir vertrauen deiner Kraft, deiner Macht, deinem Heil, deinem Segen, deiner Gegenwart mitten unter uns. Und das gilt auch für diese Stunde, die wir vor uns haben, dass wir auf dich warten dürfen, dass wir auf dich hören, auf dich sehen dürfen und dass wir dir alles hinlegen dürfen, was uns schwer ist, wo wir Lasten tragen, wo wir Orientierung brauchen. Du bist der lebendige Herr und Gott. Und alles legen wir dir hin und geben dir die Ehre über uns, über unsere Gemeinde, über deinem Volk, über dem Volk Israel. Herr, wir loben dich, weil du in allem der Herr bist. Anbetung sei dir. Amen.
Ankommen. Ankommen, denke ich, ist das Stichwort, was man am ehesten und umfassendsten über das fünfte Buch der Psalmen schreiben könnte. Denn mit Psalm 107 betreten wir das fünfte Psalmbuch. Der Psalm an sich hat ja einen ganz besonderen Aufbau, auf den gehen wir jetzt nicht ein. Aber im fünften Psalmbuch ist deutlich, dass alle Psalmen, die jetzt kommen, 107 bis 150, unter einem großen Gesamtthema stehen. Ja, tatsächlich dem Gesamtthema Ankommen. Ankommen bei Gott. Es geht um das Finale. Es geht um den Einzug. Es geht um das Ergebnis. Es geht um den Abschluss. Es geht um die Auflösung der Rätsel. Es geht um das Ziel. Deswegen finden sich ja im Psalm 107 fortfolgende ganz bestimmte Psalmgruppen, die da genau ihren Platz haben. Da finden sich natürlich unendlich viele wunderschöne Lobpsalmen. Der ganze Schluss bis zum großen Halleluja-Finale im Psalm 150, ganz, ganz klar. Aber es finden sich auch ganz viele Wegpsalmen, denn in dieser Gruppe sind ja die berühmten Wallfahrtspsalmen mit drin. Und es findet sich die Gruppen, die mit den großen Festen zu tun haben, die ja auch in diese Wallfahrt mit hineingehören, das kleine, das große Hallel. Und es finden sich die Gruppen, die mit der Abschluss der Heilsgeschichte unseres Gottes zu tun haben. Also das Ganze steht unter dem großen Thema, das fünfte Buch der Psalmen 107 bis 150, Ankommen. Weil Gott seine Heilsgeschichte zu Ende bringt, weil Gott unsere persönliche Geschichte zu Ende bringt, weil er uns ans Ziel bringt und weil mit dem Ziel das Lobpreisen und das Danken und das Anbeten unmittelbar verbunden ist. Und dieses fünfte Buch der Psalmen, das fängt nun mit diesem wunderschönen Wort an. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Danket dem Herrn, denn er ist gut, steht's da. Denn er ist gut und seine Gnade ohne Grenze, ohne Ende. Wunderbar, als Leitwort über dem ganzen fünften Buch der Psalmen. Ein richtig guter Start, den wir damit erwischen. Wenn wir nur hineinschauen, diesen Psalm 107, dann ist das einer von den Psalmen, der es uns leicht macht, weil der Aufbau, weil die Struktur dieses Psalmes so schön erkennbar ist. Das sehen wir insbesondere dann, wenn wir quasi den ganzen Text vor uns haben, dann merken wir, dass natürlich in diesem Psalm, dieser Leitvers, Vers 107, Vers 1 am Anfang steht und dann wird gefragt, wer denn jetzt diesen Leitvers sagt? Wer sagt denn, danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade ist ohne Ende? So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. So steht's schön klassisch in unseren Bibeln. Es wird also aus unserer Perspektive, wie wir strukturiert sind in unserem Kulturkreis, werden alle vier Himmelsrichtungen hier eben aufgeführt. Das heißt, die kommen von überall her und haben jetzt diesen ganz besonderen Psalm zu sprechen und zu sagen. Allerdings ist das mit dem Osten, Westen, Norden und Süden, je nachdem, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, ja nicht ganz so einfach. Und das liegt daran, dass natürlich die Worte, die da stehen, bei uns so übersetzt worden sind. Und beim Süden haben wir sogar noch ein bisschen getrickst, weil das steht ja gar nicht da. Was da eigentlich da steht, die sollen kommen vom Aufgang und vom Niedergang, vom Norden und vom Meer. Und das passt natürlich für uns gar nicht. Und deswegen haben wir aus dem Norden als Gegenstück den Süden gemacht. Da muss man zwar dann die Bibel ein bisschen ändern, aber sei es drum. Also, aber steht nicht da. Da steht vom Aufgang und vom Niedergang, vom Norden und vom Meer. Das klingt natürlich für unseren Kulturkreis jetzt nicht so schön klassisch, aber ist viel mehr und viel besser durchdacht als unser kleiner Viererzirkel. Denn der Gedankengang ist tatsächlich, dass sie aus den unterschiedlichsten Erfahrungs- und Erlebnisräumen Menschen kommen. Und die sind nicht unbedingt an unseren kleinen Himmelsrichtungen nur gebunden. Nur tatsächlich, mit dem Aufgang, dem Osten, verbindet man nun eben die Wüste. Und das erste Feld, was nachher gewandt wird, ist der Wüstenwanderung. Und ja, tatsächlich faszinierend, wenn ich den Niedergang habe, den Westen habe, dann geht's eben in die Nacht, dann geht's eben in die Dunkelheit, dann geht's eben auch ins Gefängnis. Und das ist die zweite Gruppe, die dann auftaucht nach Ende im Text. Und wenn da die Rede ist vom Norden, dann ist der Norden das große Tor, wo die feindlichen Mächte, die meine Existenz an den Abgrund bringen, einkommen. Und deswegen sind dann genau da diese feindlichen Mächte bis in die Gesundheit, bis in die Existenz hineingreifenden Mächte beschrieben. Und ja, das Meer wird genannt und wir haben ja gelesen, das Meer spielt in dem vierten Teil dieses Psalmes eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwar nicht das Meer als Erlebnisraum für meinen Sommerurlaub, sondern das Meer als Chaosmächte, als ganz stark meine Not bestimmende Mächte, als einem Lebensraum, dem ich hilflos ausgeliefert bin, wenn ich an meiner kleinen Nussschale unterwegs bin, auf einem aufgepeitschten Meer. Das sind diese vier Erfahrungsräume, die hier beschrieben werden. Und diese Erfahrungsräume, die sind nun interessanterweise, so kann man ja erkennen, beim Lesen, Beten und Lesen haben wir es ja wahrgenommen, da wird zum einen ein Selbstverschulden mit hineingenommen, da ist auch von Schuld die Rede, dass ich in der Lage, in der Not bin, weil ich mich verschuldet habe. Aber es gibt auch eine Passagen, gerade im ersten und im vierten Teil, da habe ich gar keinen Schuldanteil drin und trotzdem sitze ich in einem massiven Bedrängnis, einer riesengroßen Not. Also beide Welten spielen hier eine Rolle. Das Besondere an diesem Psalm ist nun, dass alle vier Teile, die kommen, in allen vier Teilen kommt es zu einem doppelten Refrain. Da ist er immer gleich. Er ist immer gleich. Er hat zuerst Not beschrieben und die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten. Und dann kommt der zweite Refrainteil. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Also immer dieser doppelte Refrain und das viermal, das hilft uns wunderbar, diesen Psalm zu strukturieren. Aus diesen vier Erfahrungsräumen treten die heran, die mit ihrer Not zu Gott kamen, die ihre Hilfe bei Gott erfahren haben, die danken, die in seine Gegenwart treten und die sagen dann, danke dem Herrn, denn er ist gut. Er ist freundlich und seine Gnade, seine Güte hört niemals mehr auf. Nach diesen vier Teilen kommt ab Vers 33 noch ein großer Schlusshymnus, in dem Gottes Herrschaft, Gottes Handlungsweise, Gottes für uns bewegende Handlungsweise, spannungsreiche Handlungsweise beschrieben wird, in ganz eindrucksvollen Worten. So, der Psalm hat also ganz grob drei Teile, nicht wahr? Er fängt an mit diesem Lobpreis, er hat diesen vierfachen Refrain, der da kommt, und er hat diesen großen Hymnus da am Schluss. Was ist das denn jetzt? Das fällt uns ja nicht schwer. Das ist ja nun ein Psalm, der öffnet sich ruckzuck den unterschiedlichsten Interpretationswelten. Ja, da sind wir schon beim Lesen natürlich auf dem richtigen Gleis. Natürlich sehen wir hier das Volk Israel in den unterschiedlichsten Wegen, die es gegangen ist. Wir sehen es aus der Wüstenwanderungszeit, aus Ägypten herauskommen. Wir sehen es aus dem Exil zurückkommen. Wir sehen es in der Bedrängnis unterschiedlichster Welten, alles, was dazukommt. Israel kommt zurück und fängt an, unserem Gott die Ehre zu geben. Wie das aussehen könnte, beschreibt uns wunderschön der Prophet Jeremia im 33. Kapitel. Da wird ja von der Rückkehr aus dem Exil schon prophetisch gesprochen. Dann sagt der Prophet Jeremia, wie das aussieht, wenn die zurückkommen aus dem Exil. Und dann hören wir förmlich den 107. Psalm, wenn es dann da heißt, Jeremia 33, Abvers 10, so spricht der Herr an diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist wüst, er ist ohne Menschen und Vieh. In den Städten Judas, auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Menschen noch Vieh, wird man dennoch wieder hören, den Jubel der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die da sagen, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des Herrn. Denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass es werde, wie es am Anfang war, spricht der Herr. Psalm 107 als schöne Grundlage für das, was in Jeremia 33 uns beschrieben wird. Aber Sie können das auch durchdiskutieren für den Weg der Heilsgeschichte an sich. Dass der Mensch in den unterschiedlichsten heilsgeschichtlichen Welten ankommt beim lebendigen Gott, in diesen Lobpreis mit hineingeführt. Sie können es für Ihr ganz kleines Leben nehmen, diesen Psalm 107. Und zwar nicht nur für die 60, 70, 80, 90 Jahre, die Sie ja zu leben haben, sondern Sie können es auch für diese Teilabschnitte und Teilerfahrungen nehmen, wo Sie aus den unterschiedlichsten Erfahrungsräumen mit Ihrer Not zu Gott kamen, ihn angerufen haben, er hat Ihnen Hilfe zuteilwerden lassen, Sie treten in seine Gegenwart und Sie sprechen, danke dem Herrn, denn er ist Freund. Wie werden denn die beschrieben? Damit sind wir an der Schwelle zum Neuen Testament. Wie werden denn die beschrieben, die aus diesen Welten kommen? Wie werden denn die beschrieben, die nun ankommen in der Todahfeier, der Dankfeier dort im Tempel in Jerusalem, in der Gegenwart unseres Gottes? Sie kriegen einen wunderschönen Titel. Es sind die Erlösten des Herrn. Es sind die Erlösten des Herrn. Und dahinter steht eine Vokabel, die ganz, ganz vielen von Ihnen bekannt ist, auch wenn Sie kein Hebräisch können. Da steht dahinter das Wort vom Erlöser, vom Löser. Wir kennen diese Vokabel vielleicht, der Goel heißt im Hebräisch. Und dieser Goel, der Löser, ist ein Rechtsinstitut im mosaischen Gesetz. Für uns ist das natürlich ganz besonders bekannt geworden durch diese wunderschöne Liebesgeschichte in der Bibel, durch Ruth und Boas. Denn da tritt ja nun dieser Boas auf in dieser Goel-Rolle, in dieser Löser-Rolle. Er holt das raus aus der Enge, aus der ganzen Zwanghaftigkeit und stellt es ins Freie und ins Leben hinein. Und für uns ist der Goel natürlich durch den Propheten Jesaja mit einer ganz anderen Person gefüllt. Neutestamentlich ist klar, wer der Goel ist, das ist der Erlöser, das ist Jesus Christus. Und die Erlösten sind jetzt die, die eine Begegnung mit dem Erlöser, mit Jesus Christus gehabt haben. Hier treten also Menschen in die Gegenwart Gottes, die dem Goel, die Jesus begegnet sind. So, jetzt sind sie wunderbar drin im 107. Psalm und jetzt fällt ihnen das überhaupt nicht mehr schwer, zu sehen, wie der lebendige Gott mit diesem Psalm in ihr und mein kleines Leben hineintritt und sagen kann, jetzt können wir miteinander in den unterschiedlichsten Erfahrungswelten unseres Lebens den 107. Psalm miteinander beten. Was bleibt uns denn? Also wir gehen mal von hinten nach vorne, das ist vielleicht heute angemessen. Wir gehen von hinten nach vorne, also vom Hymnus durch das vierfache Refrainteil zum Anfang des Psalms zurück. Wenn der Hymnus da ist, der Hymnus, der Gott preist, dann ist Staunen das richtige Wort. Staunen. Die Grunderfahrung der Erlösten ist
staunen. Worüber staunen die denn? Die staunen über ihren Gott. Wenn Sie mal diese Verse lesen, ich weiß, ob Sie das so richtig realisiert haben, was da ab Vers 33 steht, dann wird immer nur noch einfach von Gott gesprochen. Er, was alles macht. Er machte die Bäche trocken, er ließ Wasserquellen versiegen und dann machte er das Trockene wieder wasserreich und gab dem dürren Land Wasserquellen. Er ließ die Hungrigen dort bleiben und die Äcker besäen. Dann segnete er sie, dass sie viel wurden, aber dann wurden sie wieder gering. Er schüttete Verachtung aus, er schützt die Arme. Er ist andauernd da. Das ist ein ganz wichtiges Grundelement des 107. Psalms, dass ohne ihn nichts läuft. Gott ist nicht einfach das letzte Seiende, was oben drüber droht und der ganze Kleinkram, der ganze irdische Kleinkram, da kann er sich ja nicht mehr drum kümmern, das ist ja jenseits seiner Größe, seiner Majestät. Nein, er. Da, wo Menschen, die noch keine Erfahrung mit dem Goel, mit dem Erlöser gehabt haben, den lebendigen Gott entweder überhaupt nicht denken oder wenn sie ihn denken, ganz, ganz weit wegschieben, irgendwo in diffuse Religionswelten, da schiebt uns das biblische Wort, uns diesen Goel, diesen Erlöser, ganz, ganz nah. Der ist nicht irgendwo, sondern der ist in allen Bezügen drin. Er. Überall, in allem, was unser Leben ausmacht, ist dieser Gott mit drin. Und immer wenn wir ihn quasi nicht als das handelnde Subjekt in allen Systemen erkennen, tun wir uns nichts Gutes. Denn dann rutschen die anderen Subjekte in den Vordergrund und kriegen göttlichen Charakter. Wir halten fest, er. Er bestimmt, dass für uns Positive, da ist plötzlich Wasser da und die Fülle ist da und man weiß gar nicht, was man machen soll, vor allem im Guten, was da kommt und dann ist plötzlich alles ganz gering, alles wenig und dann sagt Gott immer noch er. Verstehen wir? Da er und da er. In dem Wow, er und was soll das? Er. Überall er. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu realisieren. Das heißt aber, ja, Sie verstehen das sofort mit mir, wir haben natürlich damit ein intellektuelles Problem. Das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung für unseren kleinen Schädel. Weil in dem Augenblick passt natürlich Gott nicht mehr in mein kleines System rein. Denn ich habe da nur dann den Überblick, wenn ich doch auch alles erklären kann, was er da macht. Also, er gibt die Fülle, ich sage, so funktioniert Gott. Und kann man die Fülle gegeben, nimmt sie weg, so funktionierst du. Wie denn jetzt? Und dann werden wir genervt und wir sagen, so wollen wir nicht und so wollen wir ihn. Und ich sehe ihn nur noch so und so will ich ihn nicht. Und dann kriegen wir ein ganz gruseliges Gottesbild. Wir haben hier im Psalm 107 etwas ganz Wesentliches zu erfassen, dass ich staunend vor Gott stehe, weil ich ihn nicht steuern kann, weil er für mich nicht planbar ist, weil er nicht lenkbar ist, weil er nicht verfügbar ist, weil er nicht beeinflussbar ist, weil er nicht so funktioniert, wie er zu funktionieren hat nach meinem kleinen Schädel. In einem kurzen Moment der Erkenntnis denke ich, Gott sei Dank, dass er nicht so funktioniert wie ich. Ja, das wäre ja eine unglaubliche Miniaturausgabe des lebendigen Gottes, wenn der von mir in seinen Denk- und Handlungskategorien erfasst und begriffen werden könnte. Wenn ich quasi daneben stehe und sage, klar Gott, habe ich gewusst, das klappt natürlich so, hätte ich auch so gemacht. Sondern das ist ja genau das, wo wir merken, ich bin Mensch und er ist Gott und ich respektiere im anbetenden Staunen, dass ich ganz, ganz vieles meines Gottes im Universalen und im Individuellen nicht verstehe. Aber ich staune über ihn und ich bete ihn an und ich lasse ihn in allen Bezügen als das handelnde Subjekt regieren. Das ist Ehrfurcht. Und das Ganze im Psalm 107 hört damit Ehrfurcht auf. Denn Weisheit alttestamentlich, hat immer mit Gottes Furcht zu tun. Der Glaubende steht am Ende seines Lebens nicht da und sagt, nach vielen Jahren habe ich natürlich alles erfasst und begriffen. Sondern der Glaubende steht am Ende seines Lebens da und sagt, ich bete dich an und buchstabiere in all meiner Begrenztheit, deine weisen Gedanken, deine liebenvollen Pläne, deine machtvollen Taten hinterher. Und ich würde mich nie anmaßen zu meinen, ich hätte dich, mein Gott, auch nur im Ansatz verstanden. Wer meint, dass du durch mich einen Ratgeber bräuchtest? Wer meint, deine Gedanken und Weisheit zu durchschauen zu können? Nein, ich stehe staunend da und bete ihn an. Was für eine wunderbare Position, die der lebendige Gott uns da gibt. Das ist eine. Staunen. Gutes, heiliges, ehrfürchtiges, respektvolles Staunen vor unserem Gott. Zweiter Teil, wir gehen in die Mitte. Diese Welten, diese Erfahrungswelten, die da beschrieben werden. Ich weiß nicht, wie die auf sie wirken. Ich bin mich nicht ganz sicher. Es ist ja ein Rhythmus drin. Es ist ja immer ein Rhythmus drin. In allen vier Welten, so verschieden die sind, ist ja ein gleicher Rhythmus drin. Der Rhythmus besteht, man spricht vom Schema des Buches Richter. Das stimmt, da ist es auch so. Das Schema läuft, es gibt eine Not oder eine Schuld, es gibt einen Ruf und es gibt eine Rettung. Es gibt eine Not oder eine Schuld, es gibt einen Ruf und eine Rettung. Es gibt eine Not, Ruf, Rettung. Das ist ein Rhythmus. Und dann merken wir etwas, ich hoffe, dass wir es merken, das ist wunderbares Wort Gottes. Wir lieben das zuerst nicht, ich weiß es, ich auch nicht. Aber die kommen ja jetzt als Erlöste aus diesen Welten, und zwar aus allen Richtungen, und kommen damit zum lebendigen Gott. Das heißt, die Viererzahl steht natürlich für Vollständigkeit. Die haben ganz unterschiedliches erfahren, ganz unterschiedliches durchgemacht, punktuell oder chronisch, als Einzelne oder als Gruppen und Völker, Familien, Sippen, wie auch immer. Das können Sie jetzt durchdeklinieren auf alles. Das, was daran uns erkennbar wird, ist, dass diese Welten, die beschrieben werden, die nehmen uns mit in die unterschiedlichsten existenziellen Nöte, die so normales, durchschnittliches Leben betreffen. Da wird die ganze Wüstenwanderungszeit zum Thema gemacht. Mit all ihren Entbehrungen, mit all dem, was einen da müde werden lässt und einen da so vertrocknet und verschrumpelt durchs Leben laufen lässt. Und man denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie lange geht das denn noch? Dieses Durchgestrampel ohne Wasser in dieser Wüste. Die anderen, die kommen aus den Gefängnissen, die sie teilweise selber sich hineinmanövriert haben. Das Thema der Schuld, des Exils, leuchtet deutlich mit rein. Und dann hängen die da in diesen Löchern und müssen sagen, dass ich in diesem Loch hänge. Das ist zwar noch bescheuert, aber teilweise habe ich auch mit dazu beigetragen, dass ich jetzt in diesem Gefängnis sitze. Denken Sie an die großen Klagen des Jeremia, bevor das Volk in die Diaspora ins Exil geführt wurde. Es ist nicht nur ein Schicksal eines Gottes, hat auch mit Schuld zu tun. Und Nächsten, die kommen aus dem Bereich großer Existenznöte, bis ins Leibliche, Krankheiten werden beschrieben, wo große Existenzängste da sind. Das dickste Stück, das längste Stück, das breiteste Stück ist dieses Seefahrerstück. Da müssen Sie gar keine Seefahrer sein. Und Sie haben sofort die Seefahrergeschichten der Bibel vor sich. Sie sehen den armen Jona in Jona 1. Sie sehen Jesus mit seinen Jüngern. Die nehmen all die Thematik auf. Das Herausragende an diesen Seefahrergeschichten ist doch dieser Gedankengang, dass ich, wenn ich da drin bin, dieser Nussschale, und dann der Sturm kommt, ich bin dem ausgeliefert. Ich kann gar nichts machen. Ich bin ja da drin, ich kann nicht rausspringen, ich bin mich mal eben weg, sondern ich bin da drin mit all diesen Passivität und häng da in dieser Nussschale diese Auseinandersetzungen drin. So, jetzt kommen die aus diesen unterschiedlichen Bereichen der Wüstenwanderung, der Gefängnisse, der Existenzängste und des Ausgeliefertsein, kommen die da in diesen Ort des lebendigen Gottes. Hallo? Merken Sie mit mir was? Das ist die Wirklichkeitsbeschreibung der Jesusleute. Ach du Schande, sagt jetzt der eine andere. Das habe ich ja ganz anders mir vorgestellt. Und ich bekomme es ja auch in klugen Vorträgen und Büchern bis in die fromme Szene ja ganz anders präsentiert. Da bekomme ich ja ganz anders gesagt. Da bekomme ich ja dann gesagt, du, wenn du mit Jesus dein Leben anfängst, dann kommt ab und zu mal auch ein Problem, sicher. Ja, aber das wird dann weggebetet und dann geschieht ein Wunder und dann geht die Sonne wieder auf und du lebst fröhlich weiter. Und das Wichtigste, du nimmst 3 Pillen und nimmst 4 Coachings und dann kriegst du einen richtigen Entwurf und dann suchst du den Platz an der Sonne und schaust mal, wie dein Leben sich so entfaltet und ganz cool und easy wird und dann, wie Gott jeden Tag da durchströmt und dann wirst du nach 30, 40, 80 Jahren mal eben locker rübergebeamt in den Himmel und zack, bist du dann da. Manche Buchtitel machen mich schon verrückt. Weil da etwas vorgespielt wird, was mit der Bibel nur ganz peripher was zu tun hat. Hier wird eine Wirklichkeit Ihnen gezeigt. Nein, es ist doch nicht alles gruselig. Nein, unser Gott ist über die Maßen reich. Nein, er schenkt uns unglaublich viel. Aber es ist doch nicht so, als ob nur am Rande ab und zu mal so ein bisschen ausgeliefert sein kommen könnte oder eine Gefängniszeit oder eine Wüstenwanderung oder eine Existenznot. Sie sind mit mir seit Jahrzehnten unterwegs und Sie kommen von einem Ding ins andere. Mal haben Sie mit Ach und Krach sich physisch wieder hochgerappelt, dann knallt Ihnen irgendeine Beziehungskiste und fliegt Ihnen um die Ohren. Dann denken Sie, jetzt sind wir halbwegs durch und dann setzt man sich so hinten mit so einem Lappen vor den Mund. Weil beim nächsten Mal haben Sie wieder irgendeine Not, wieder irgendeine Schwierigkeit. Verstehen Sie? Es ist doch nicht so, als ob wir nur am Rande dem begegnen würden. Es ist unsere Grundbefindlichkeit. Und ich weiß, das macht ihr jetzt ein bisschen traurig, weil ihre super Lebensentwürfelplatz an der Sonne jetzt im Schredder landen. Aber es ist gut, weil wir dann nüchtern sind und klar sehen, zu unserem Leben gehört dieser bescheuerte Rhythmus. Dieser bescheuerte Rhythmus. Dass ich ohne Schuld oder mit Schuld in einer Not bin. Das Wort Not meint Bedrängnis, Enge, wo ich nicht sein will. Und das gehört dazu. Alle Himmelsrichtungen, wo ich bin, kommen die alle aus ihren unterschiedlichen Bedrängnissen. Bin ich gerade nur im Gefängnis, latscht der andere durch die Wüste. Der nächste sitzt in seinem Boot und der andere ist sterbenskrank. Und dann sind wir in unserer Not. Was machen wir dann? Was machen wir denn dann? Und sagen, das darf nicht sein. Oder wo ist jetzt mein Gott? Oder wie kann er das zulassen? Nein, das tun wir nicht. Sondern wir rufen zu unserem Gott. Der Ruf aus der Not ist die Grunderfahrung der Jesus-Leute aller Zeiten. Das ist nicht mal ganz selten auch mal der Fall. Sondern die weitaus meisten haben inzwischen begriffen, dass sie täglich diesen Ruf brauchen. Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir in der Wüstenwanderung! Hilf mir im Gefängnis! Hilf mir meinen Existenznöten! Hilf mir in diesem ganzen Ausgeliefertsein der Nussschale meines Lebens. Hilf mir. Der Grundruf. Schämen Sie sich nicht mit mir. Wenn dieser Ruf nicht nur ab und zu mal alle 10 Jahre bei Ihnen auftaucht, sondern wenn er zu Ihrem täglichen Rhythmus gehört. Mein Gott, hilf mir. Die dann zum Herrn riefen in ihrer Bedrängnis. Und er half ihnen aus ihren Nöten. Immer wieder führt dieser Refrain. Die riefen zu ihrer Bedrängnis und er half ihnen aus ihren Nöten zum zweiten Refrain. Der zweite Refrain heißt, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und das Danken geschieht ja dann nicht erst, wenn ich im Himmel bin. Das ist die tägliche Erfahrung der Jesus-Leute. Ich rufe zu dir, du stellst mir eine Hilfe zur Verfügung und ich stehe da und ich sage dir Dank. Ja, ich weiß auch, dass bei vielen Dingen ihres und meines Lebens nur die erste Hälfte vom ersten Refrain da ist. Ja, das weiß ich. Bei mir auch so. Aber bei vielen Dingen ist bei Ihnen auch schon die zweite Hälfte da. Oder wo die zweite Hälfte vom ersten Refrain schon da ist und er half Ihnen aus Ihren Nöten, da lassen Sie auch den zweiten Refrain auftauchen. Die sollen dem Herrn danken. Die sollen dem Herrn danken. Sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Es gibt keinen Tag, wo Sie und ich nicht etwas finden könnten, zu sagen, der zweite Refrain ist fällig. Ich will dem Herrn danken für seine Wunder und seine Güte, die er an den Menschenkindern tut. Und da, wo die zweite Hälfte vom ersten Refrain noch nicht da ist, da weiß ich, dass der lebendige Gott die zweite Hälfte vom ersten Refrain schaffen wird, damit sie dann auch im zweiten Refrain-Teil tatsächlich ankommen.
und sollte es erst in seiner Gegenwart sein. Aber aus jedem, die dann zum Herrn riefen, kommt der Satz am Ende raus, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er tut. Deswegen ist das so ein Geschenk, was wir hier haben, weil es so realistisch ist, weil es so gut ist, so tröstend, so mutmachend, so aufbauend. Und wir danken Gott für diesen Rhythmus, in dem wir zu leben haben und in dem er in unserem Leben da ist. Wüste oder Gefängnis, Existenznot oder ausgeliefert sein. Aus all diesen Bereichen komme ich. Und das Dritte, ich komme an. Die kommen an. Die kommen an, die bleiben nicht auf der Strecke. Die gehen nicht unter, sondern die kommen an. Das ist das große Thema, damit kommen wir an den Anfang dieser Predigt zurück, das große Thema des 5. Psalmbuches. Die kommen an. Gott lässt keinen auf der Strecke. Gott bringt seine Heilsgeschichte punktgenau zum Ziel. Für die ganz großen, gewaltigen Linien, die er sich ausgedacht hat, damit nach Psalm 150 aller Odem sagen kann, lobe den Herrn, das Finale der Heilsgeschichte am Ende des 150. Psalms. Und das gilt auch tatsächlich für mein kleines Mini-Leben. Ich komme an. Ich komme an bei meinem Gott. Ich komme an in seiner Gegenwart. Ich komme ans Ziel. Ich komme nach Hause. Ich trete in seine Gegenwart. Und was soll ich dann sagen? Was sollen denn die Erlösten sagen? Was sollen die denn sagen, die da angekommen sind und den Goel, diesen Jesus kennen? Die sollen genau das sagen, was der erste Vers vom Psalm 107 uns ausdrückt. Das sagen wir immer wieder und dann werden wir es miteinander sagen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnadenerweise sind ohne Ende. Mit diesem Staunen, diesem Danken und diesem Ankommen gehen wir unseren Weg weiter. Ich bete und lade Sie ein, aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, mit großer Ehrfurcht treten wir in diesen Augenblicken durch den Geist, der in uns wohnt, in deine Gegenwart und beten dich an als den Allmächtigen, als den Allwissenden, als den, der mit seiner ganzen Planungsweisheit und Macht das All regiert, dem alles dient, der alles in seinen Händen hat. Nein, wir fassen, verstehen, begreifen nur einen absoluten Bruchteil deines Handelns. Ja, wir beten dich an als das große, handelnde, alles bestimmende Subjekt. Und schon die kleinen Spuren deines Tuns füllen unser Herz und unseren Geist über die Maßen mit großem Staunen. Wie groß bist du? Mit Respekt und Ehrfurcht stellen wir dich in die Mitte unseres Lebens. Und dann weißt du, aus welchem dieser Lager, aus welchem dieser Erfahrungsbereiche wir gerade uns auf den Weg machen zu dir. Welche Wüstenwanderung, welche Gefängniszeiten, welche Existenznöte, welches Ausgeliefertsein uns bestimmt. Und wir sind so froh, dass wir rufen dürfen zu dir. Und dass du schon gehört hast und hörst und hören wirst. Und wir in deine Gegenwart treten dürfen, um dir zu danken. Und wir sind schon so oft angekommen bei dir und dürfen es immer wieder, bis wir endgültig ankommen bei dir und dir sagen dürfen, danke, mein Gott, du bist gut und deine Gnade währet ohne Ende. Gelobt seist du, unser Gott. Gemeinsam beten wir zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.